Well, the first thing is, it would be, I think it would be a good thing if we can recognize that our differences is what makes us unique.
Hallo, wir heißen euch herzlich willkommen zum Podcast Unsichtbar, vom Fremdsein und Fremdbleiben. Wir, das sind Studierende aus allen Fachbereichen der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, welche sich im Rahmen des Moduls Einführung in die nachhaltige Entwicklung mit dem Thema Duldung auseinandergesetzt haben.
Noch kurz zur Transparenz. Wir selber sind alle weiß und in Deutschland aufgewachsen. Was bedeutet, dass wir selber weder Rassismuserfahrungen gemacht haben, noch wissen, wie es sich im Status Duldung lebt. Deswegen versuchen wir hier, einen Fokus zu legen auf Menschen, die selber im Status Duldung leben oder sich zumindest gut damit auskennen.
Trotzdem hier vielleicht noch schnell die Definition der Bundeszentrale für politische Bildung. Als Duldung wird nach dem deutschen Ausländerrecht die Bescheinigung über eine vorübergehende Aussetzung der Abschiebung ausreisepflichtiger AusländerInnen bezeichnet. Eine Duldung verschafft den AusländerInnen keinen rechtmäßigen Aufenthalt in Deutschland. Die Geduldeten müssen weiterhin das Bundesgebiet verlassen, es wird aber vorübergehend davon abgesehen, die Ausreisepflicht mit dem Zwangsmittel der Abschiebung durchzusetzen. Soweit so gut. Oder eben gar nicht gut, denn in der Praxis leben betroffene Menschen oft jahrelang in Deutschland ohne gültige Papiere, ohne Perspektive und vor allem ohne Teil der Gesellschaft sein zu können. Denn geduldet zu sein heißt laut einem Beispiel der Wortdefinition des Dudens eigentlich nicht gern gesehen zu sein. Oft bekommen Menschen in Duldung keine Arbeitserlaubnis, dürfen ihren Landkreis nicht verlassen und müssen ihren Status teilweise alle 2 Wochen bei der zuständigen Behörde erneuern. Nicht zuletzt sind sie auch dem psychischen Druck ausgesetzt, ihre Duldung nicht verlängern zu können und abgeschoben zu werden.
Wie genau so ein Leben in Duldung aussieht, beschreiben uns jetzt sowohl betroffene Menschen als auch Menschen, die in der Asylberatung Barnim arbeiten.
Auch sie haben keine persönlichen Fluchterfahrungen, dafür aber viel Wissen, weil sie sich tagtäglich mit Asylsuchenden und geflüchteten Menschen hier im Landkreis auseinandersetzen und sie so gut es geht unterstützen.
Wir beraten Menschen im Asylverfahren, zum Asylverfahren, zu den Fragen, die sich dabei stellen und auch Menschen, deren Asyl abgelehnt wurde und die mit Duldung in Deutschland leben oder auch Menschen, die eine Anerkennung bekommen haben und dann zum Beispiel ihre Familie nachholen wollen. Das sind die Themen.
Sharuzem wird im Folgenden von einer nicht in Duldung lebenden Person ins Deutsche übersetzt.
Ich komme aus Russland und habe den Duldungsstatus.
Okay, hello, my name is Fiona Kiss also. I live in Eberswalde. I'm originally from Kenya, from Nairobi, the capital city of Kenya. I'm 38 years old and I've been living in Germany for the last 4 years. I've had a Duldung since I arrived in Germany. In the beginning it was because of my Dublin process. And then they just never changed it. Dublin status means that you took a visa or your fingerprints are in another country that is not Germany. So my visa was a Spanish visa. So it was given to me by the Spain embassy in Nairobi, which means I can travel in the Schengen area, which Germany is part of it. So when I came to Europe, I did not go to Spain. I directly came to Germany. Yeah, so that's why I had a Dublin process. So essentially a Dublin process protects European countries from taking refugees of countries they did not give visas to. So because Germany did not give me a visa, then I have a Dublin process because I'm supposed to be returned to the country that gave me the visa.
Also wenn Menschen nach Deutschland kommen, dann kriegen sie meistens erstmal eine Duldung wegen Dublin. Dann wird Deutschland im besten Fall irgendwann zuständig fürs Asylverfahren. Dann bekommen sie eine Aufenthaltsgestattung. Das ist während des ganzen Asylverfahrens sozusagen, während des Klageverfahrens auch noch. Und dann bekommen Leute entweder eine Aufenthaltserlaubnis.
Also Aufenthaltserlaubnis gibt es halt aus ganz verschiedenen Gründen. Und das eine ist eben, wenn du im Asylverfahren anerkannt wirst, dann kannst du deswegen eine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Und ein anderes ist, gibt es eben Aufenthaltserlaubnisse zum Zweck des Studiums, zum Zweck des Arbeitens.
Oder eben eine Duldung. Zum einen haben Menschen eine Duldung, die nach Deutschland einreisen und über einen anderen Schengen-Staat eingereist sind. Dem hat man ja erstmal 6 Monate Dublin-Zeit, in der man wieder abgeschoben werden kann in das Land, aus dem man zuerst gekommen ist. Die Leute haben eine Duldung. Dann haben auch Leute eine Duldung, die in einem anderen europäischen Land schon abgelehnt wurden und hier ihren Asylantrag gestellt haben. Und die meisten Menschen mit Duldung, deren Asylverfahren, also deren Asylantrag wurde abgelehnt. Die haben dann vielleicht auch noch eine Klage gemacht und die Klage wurde auch abgelehnt und sie leben dann in Deutschland eben mit der Duldung. Das bedeutet, sie sind eigentlich ausreisepflichtig, sie müssten eigentlich ausreisen und es geht gerade wegen irgendeinem Grund nicht.
Die sagen zu mir, dass ich zurück nach Russland gehen soll. Aber wenn ich nach Russland zurückgehe, dann wird der Vater der Kinder mir die Kinder wegnehmen.
This is probably the worst part of being a refugee in Germany, because of how you're handled by the behörden. They treat you like, I don't know, you're in the wrong place, you do not belong here. They make you very unwelcome. There is zero respect and recognition for the human being that you are. So I always say this, when I go to the Auslandsbehörde, I am the smallest, most insignificant on that day for those couple of minutes that I'm in there. Because even just a greeting, they do not greet you. So you go there, you give your Ausweis, and if you make a mistake and stand there for a few seconds more, they will throw you out like a dog, like, raus. And they're shouting at you. And I always feel sorry, especially for the people who don't understand German or even speak any of it, because they will shout at you, and increasing the sound of your voice does not make a person understand a language they do not know. So it's always a really bad situation, and how you're handled generally, it's despicable. It's just horrible.
Also viele Menschen, die wir beraten, haben wirklich große Angst, in die Ausländerbehörde zu gehen, auch nur um ihre Duldung zu verlängern. Die haben jedes Mal Angst, dass sie dann doch abgeschoben werden und dass Duldungen dann immer alle 3 Monate verlängert werden müssen, obwohl es klar ist, dass sich die Situation so schnell nicht ändern wird. Ist eine Schikane, dass es auch bewusst eingesetzt wird, dass die Duldungszeiten dann nochmal verkürzt werden auf 1 Monat, auf 1 Woche, ist eine Schikane von Leuten, die auch mit dieser Angst spielt.
Und also was wir jetzt nochmal auch konkret ja fanden, ja, unsere Ausländerbehörde hatte ja einen Personalmangel, konnte viele Sachen nicht bearbeiten und halten ja trotzdem daran fest, dass sie mindestens alle 3 Monate die Leute sehen wollen, damit sie ihre Duldung verlängern. Auch in Corona-Zeiten, wo andere Ausländerbehörden dann auch so eine Bescheinigung verschickt haben, wodurch diese einfach fortläuft und man muss es nicht verlängern. Und obwohl sie andererseits, wenn Menschen eine Arbeitserlaubnis beantragen, sehr, sehr lange brauchen für die Bearbeitung oder eine Niederlassungserlaubnis, also Leute, die jetzt schon einen Aufenthalt haben, ihren Aufenthalt verfestigen können, hatten eben wir den Eindruck, dass das eben anders priorisiert wird. Also das, was den Leuten, was eigentlich eine Schikane ist, was ansonsten keine Veränderung bringt, nämlich alle 3 Monate da vorzusprechen, nur um den neuen Aufkleber in den Ausweis zu bekommen, dass das eben weiter aufrechterhalten wird, weil es anscheinend so eine Wichtigkeit hat, während die Sachen, die Menschen, die in Situationen sind, wo sie was verbessern können an ihrem Aufenthalt, halt dann runter priorisiert werden.
Ich bin hier hingekommen mit der Hoffnung, unter Schutz zu leben. Aber bei den Behörden wird mir immer wieder gesagt, dass ich hier weg muss.
So, with a Duldung, it means you are tolerated refugee. That Germany tolerates you. They will not deport you. They have no interest to deport you. Or maybe your case is still open and still in court, is still in process. So you have a Duldung. A person like that has a Duldung. And already for me, this statement tolerated is already racist. It just looks like, oh yeah, let's just allow this person to stay. So it's almost like you're not even a human being really, because I mean, why should you be tolerated? It's already racist. And then comes a Duldung light, then it's basically what they say is ungeklärte Identität. They do not know where you are from. What you have told them is suspicious to them. They do not believe you. And so you must bring a document from the country you claim you're from to clear your identity. What becomes the tricky part is most Auslander beholders ask for only the passports. And in the experience of refugees and the refugees I know, once you give your passport, they deport you. They use it to deport you. So most refugees are afraid to give their passports. But when you talk to the refugees, they say, hey, I've got my Gebutsu Wakunda, I've got my plastic ausweis from my country. They have all these other documents, but the Auslander beholder does not consider them official documents, which can be used to declare, to clear your identity, but they only need your pass. So there's that fear. Yeah. So that's the difference between a duldung and a duldung light. A duldung light is a death sentence, it's final, unless you just bring your passport. But a duldung is, you're just tolerated. You can get out of a duldung light if you bring your passport, but you are deported. This is the fear. But normally they promise so many things. They say, oh yeah, do this, do this, do this. Then you will get a work permit. You'll get, you know, your license back. You can go to school. You can do all these things. But no one is ever around long enough. They are deported to know if those things are given, really. It's a tough situation, but a lot of refugees are really, really scared to bring out their passport. It's not that they have them. It's just, I mean, the boat shafts are there in Berlin. To start the process, they always feel, oh, it's not worth it. It's really not worth it. And also, it takes money, yeah, to make your new passport. It takes quite a bit of money because you have to pay all these things at the boat shaft. And the refugees don't have this kind of support. They don't have the means to acquire the money. Because basic things like work, I'm not allowed to work. I'm not allowed to make any contracts, so that means I cannot have a phone contract for my telephone and internet use. I cannot make any contracts. Or sometimes you get less money, Leistung, because they use the Leistung to pressure you to bring your passport. So they'll say, okay, instead of giving you 320 euros, they'll give you 160, 170 euros per month until you bring your passport.
Also strukturell rassistisch finde ich zum Beispiel, dass es überhaupt das Asylbewerberleistungsgesetz gibt, weil also Leistungen nach SGB II, also Jobcenterbezüge, die sind ja schon ausgerechnet auf Existenzminimum und Existenzminimum sollte ja für alle Menschen gleich sein. Warum es dann nochmal ein anderes Bezüge gibt, die niedriger sind, ist rassistisch. Und dass diese Bezüge dann auch noch so stark gekürzt werden können, wegen mangelnder Identitätsklärung zum Beispiel, da bringt man Leute wirklich in existenzielle Not. Mit so wenig Geld kann man nicht mehr richtig leben.
Ich würde sehr gerne arbeiten. Ich habe in jeglichen Restaurants als Küchenchefin gearbeitet und würde jetzt auch gerne arbeiten. Wenn ich nicht diese Duldung hätte, dann könnte ich so vieles verwirklichen. Ich könnte meiner Arbeit nachgehen. Ich würde so ein glücklicher Mensch sein.
Also da finde ich vielleicht nochmal diese Duldung und die Duldung für Personen mit ungeklärter Identität, dass die ja schon so ein Teil von so einem Konzept sind, was irgendwie sagt, die Leute, die wir wieder loswerden wollen, die nicht in Deutschland bleiben sollen, die wollen wir eigentlich daran hindern, dass sie sich hier integrieren. Also indem wir ihnen einen prekären Aufenthaltsstatus geben, in dem es ihnen schwer ist, beziehungsweise bei Duldung Leid eben unmöglich zu arbeiten, indem wir sie in überwiegend abgelegenen Heimen unterbringen, indem wir sie mit anderen Geflüchteten zusammen unterbringen und nicht mit Leuten, die schon länger hier leben, zusammen. Also auf verschiedene Weise eben genau die Integration erschweren. Und das ist ja vielleicht ja wirklich auch ein bisschen Absicht, aber es führt nicht zu dem gesetzten Ziel, dass die Leute dann wieder gehen, führt es eben gar nicht, sondern es führt zu dem Ziel, dass Leute in Deutschland bleiben, aber eben in ihren eigenen Communities bleiben, mangels Perspektiven, mangels Beschäftigung, aufgrund von nur im Heim rumhängen, Depressionen bekommen, aber auch ja, also natürlich dadurch auch anfälliger für Drogen oder für Kriminalität oder sowas werden. Also da vielleicht so ein Fallbeispiel von jemandem, der dann der sozusagen eigentlich gute Chancen hatte auf eine Beschäftigungsduldung, der jahrelang gearbeitet hatte. Und weil er nicht ausreichend nachgewiesen hat, dass er sich bemüht um seinen Pass, wurde ihm dann die Duldung mit ungeklärter Identität gegeben. Deswegen durfte er nicht weiter arbeiten, wurde also gekündigt. Und war für mich total nachvollziehbarweise total frustriert und hat gesagt, ich hätte auch die ganzen Jahre schwarz arbeiten können, ich hätte auch irgendwie kriminell sein können und ich, also sozusagen, ich stehe jetzt sozusagen am gleichen Punkt, ja. Also ich habe gar nichts gewonnen, dadurch, dass ich mir so eine Mühe gegeben habe, mich an die Gesetze zu halten. Es wird mir so schwer gemacht, zu diesem Thema eben so absichtlich ausgrenzen. Und eigentlich wird es ja öfter mal so analysiert, dass es ein Problem war beim Umgang mit den Gastarbeiterinnen in den 60er Jahren, dass die in isolierte Wohnblocks gesteckt wurden und da genau die Idee war, extra isolieren, damit sie dann auch wieder zurückkehren. Und das ja viel mehr dazu geführt hat, dass es eben ganz so teilweise ganz getrennte Welten gibt. Und das ist also eigentlich ja schon eine ganz alte Erfahrung und trotzdem wird an sowas festgehalten, statt zu sagen, alle, die in Deutschland leben sollen, hier arbeiten können sollen. Also da gibt es ja, also eigentlich gibt es ja auch, da muss man ja noch nicht mal total menschenfreundlich sein oder so, gibt es ja auch teilweise ein kapitalistisches, ein wirtschaftliches Interesse daran, dass Menschen arbeiten und hier ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen und so. Also das ist ja auch durchaus jetzt auch bei diesen Mitteparteien oder die FDP oder so, die das auch da dann eher so recht liberal sind in dem Bereich und gar nicht auf diese so Ausgrenzungsschiene stehen, wo mein Eindruck ist, es ist eher so eine populistische Sache oder so, ja, wo die Ressentiments der AfD-Anhängerinnen irgendwie bedient werden oder so.
Ich würde auch noch gerne sagen, also es betrifft ja auch die Kinder, die ja gar nichts dafür können, auch ob ihre Eltern ihre Identität klären oder nicht, sind die Kinder ja auch mit betroffen von den ganzen Sanktionen. Ne? Also auch für die Kinder, die sind dann mit eingetragen in der Duldung Light, auch deren Aufenthaltszeit in Deutschland sozusagen verlängert sich nicht offiziell. Auch die leiden unter den Geldkürzungen. Kinder leiden ganz, ganz, ganz extrem unter diesem Leben in den Heimen, was ja eigentlich nur vorübergehend sein soll, aber in Wirklichkeit eben sich über viele Jahre erstreckt. Und da gibt es viele Studien zu, wie schädlich das für Kinder ist, für die kindliche Entwicklung. Das kriegen wir auch sehr viel mit in der Beratung, wie schlecht es den Kindern geht. Und das ist auch so ein Thema, das interessiert überhaupt niemanden. Das, also ich denke, was ist denn mit Kindeswohl? Warum zählt es denn hier nicht? Und das ist das, was ich meine. Man macht so zwei verschiedene Schubladen und alles, ne, wo ich denke, bei deutschen Kindern würde da sonst was passieren, wenn ein Kind unter solchen Umständen leben müsste, mit Kindeswohlgefährdungsmeldung und Verbesserung und Familienhilfe hier und da und so. Aber bei Kindern von geflüchteten Familien passiert da zum Teil einfach überhaupt nichts. Das ist auch so schrecklich.
Ich bin krank und eins meiner Kinder ist auch krank. Und dort haben wir nicht die nötige Hilfe bekommen. Und ich hatte einfach nur das Gefühl, dass ich sterben wollte.
Have a little patience with refugees. They are really struggling. They have struggles that most people do not know about. That even I sometimes get shocked when we are doing our project going to Heims. These stories I hear and I think, wow, this is no life. We are producing a group of people that have trauma exactly the same as countries that have war without being in a war. People are really, really traumatized, walking around like zombies, and it does not help the situation to like look at them, stare at them funny and say all these negative things. Be kind and be patient with refugees. Just because people do not look like you and do not have a background in Germany or they've been here a shorter time, does not make them any less human.
Und dazu kommt ja vielleicht nochmal das, dann dieses konkrete Verhalten der Mitarbeitenden in der Ausländerbehörde. Und da finde ich, gibt es ja so zwei Sachen. Also das eine ist ja so dieses Persönliche, der Umgang mit den Leuten. Chef der Ausländerbehörde versichert uns ja, dass ihm das auch ganz wichtig ist, dass sie freundlich sind. Das Erleben von den Leuten, die zu uns in die Beratungsstelle kommen, ist eben von Angst total geprägt. Unfreundlichkeit, schnelles, kompliziertes Reden, also anscheinend nicht die Bemühungen, die es bräuchte, um sich auch verständlich zu machen. dann ist ja jetzt auch mit der Corona-Begründung werden eben keine Begleitpersonen mehr zugelassen. Das erschwert enorm die Verständigung. Also das ist so dieses, ne, sozusagen dieser Teil so miteinander. Und dann gibt es ja eben noch den Teil, einerseits gibt es eben Gesetze, die bestimmte Sachen ermöglichen, ne? Also da kann auch eine Ausländerbehörde nicht was total anderes machen, als jetzt in den Gesetzen steht. Und trotzdem gibt es relativ viel, dann doch nochmal Ermessensspielräume, wo eine Ausländerbehörde das so oder so interpretieren kann. Teilweise die einzelnen Mitarbeiter, teilweise die Behörde als Ganzes. Und da Möglichkeiten hätte, mehr wohlwollend im Sinne der Betroffenen auch zu entscheiden, auch aufgrund der bestehenden Gesetze und sich halt sehr häufig auf jeden Fall eben nicht dafür entscheiden, sondern eher für die, wenn es verschiedene Auslegungsmöglichkeiten gibt, die verschiedenen Gerichtsurteile zum Beispiel anbieten oder so, sich dann eher für die Variante entscheiden, die schlechter ist für die Betroffenen.
Ich denke, es ist auch ganz stark dieser Glaube an ein funktionierendes Asylsystem, zu sagen, das BAMF hat ja geprüft, die Person hat ja keine Asylgründe, die ist also ausreisepflichtig und also müssen wir alles dafür tun, dass die Person ausreist. Das ist ja so gerecht und okay. Und wir erleben ja ganz oft, dass Leute überhaupt kein faires Asylverfahren haben, weil sie zum Beispiel in einem anderen EU-Staat gar kein Interview hatten, dann ihr Asylantrag dort abgelehnt wurde, ohne Interview, sie dann hier kein Interview mehr bekommen, weil sie hier einen Zweitantrag nur noch stellen, irgendeine Frist verpassen, um irgendwelche Gründe einzureichen und sehr schwere, wichtige Fluchtgründe haben, die nie angehört wurden, sie darum keinen Aufenthalt bekommen, darum mit einer Duldung leben und wissen, wenn sie abgeschoben werden, sterben sie. Also solche Menschen beraten wir reihenweise.
Ich bin im Jahr 2020 nach Deutschland gekommen und lebe seitdem mit der Befürchtung, hier jederzeit weggehen zu müssen.
Also das heißt halt, in den ersten 6 Monaten psychisch sind die Leute zu nicht viel fähig. Also wie will man da Deutsch lernen, ein Land kennenlernen, Menschen kennenlernen, wenn man kaum schlafen kann und wenn man die ganze Zeit Angst hat? Das finde ich schon mal so ein verfehltes System. So dumm, dass wir das machen. Und aber auch danach, nach Dublin, kommt halt Asylverfahren, dann Angst vor Abschiebung. Das Thema lässt die Leute überhaupt nicht los. Und es wäre halt so, es würde so viel Energie freisetzen, zu sagen, davor müssen Leute keine Angst haben. Das wäre so toll.
Durch den Duldungsstatus könnte ich jederzeit wieder zurückgeschickt werden, aber ich möchte nicht wieder nach Russland.
Im Barnim wurden jetzt die letzten Jahre eher so wie 8 Personen pro Jahr abgeschoben. Ist keine dramatische Zahl, aber wenn man sich die konkrete Geschichte anguckt, sozusagen, oder ne, auf das persönliche Schicksal guckt, dann ist es natürlich trotzdem viel zu viel. Und bundesweit ist es aber so, dass trotz Corona oder weiß ich nicht, auf jeden Fall die Anzahl an Abschiebungen in Herkunftsländer tatsächlich total zugenommen hat, also dass massiv Charterflüge organisiert werden. Das gibt ja so eine Deportation-Alarm, die das Sammeln sozusagen, die angekündigten Charterabschiebungen, also da werden dann ganze Flugzeuge gechartert, um Leute abzuschieben und da finden jede Woche mehrere statt in diverse Herkunftsländer, nach Pakistan einmal im Monat. Das ist also und das ging auch die ganze Corona-Phase fast durch. Also da gab es mal eine kurze Pause in diesen allerersten Lockdowns. Also dadurch ist die Gefahr eben real. Ja? Also auch wenn es vielleicht ja dann auch doch mir nicht passiert oder sowas, aber wenn ich eben solche Geschichten mitkriege und davon höre, wie vielen Leuten das passiert, dann ist es eben eine total reale Gefahr.
So 2 times I have had run-ins with the police. The first time I forgot my ATM card, my Geldautomat in the Geldautomat machine. And I was living in Joachimsthal. And I got a call from Sparkasse and they said, Frau Kisoso, you forgot your card in the ATM machine. Someone took it and brought it to the police station at the Bahnhof in Eberswalde. Please go there and go and collect it. So I went there. I don't know, it is just by coincidence, but that same day I was supposed to change my housewife's extension to extend it. It was ending on that day. So I went to the police station, I rang the bell, they opened the door, and I went in and the door closed behind me. And it's one of those doors, it has no handle, so you can't open it. It's almost like when you go in, that's it. So already I'm scared.
I walk in and one policeman comes to me and says, sit down. And then three others come and they all surround me. So I'm sitting and four tall policemen are standing in front of me. They like have blocked me from standing up. And one of them comes, another one now, the fifth one comes with all this paperwork and says, you're Frau Kisoso? I said, yes. He said, okay, there's two things here, two problems. One, we already have a solution. You had left your ATM card in the machine. We would like to give it back to you. But we have some paperwork from Frankfurt Order that says you entered Germany illegally. And so you have to pay, I think it was 600 euros or something. I don't even remember how much it was, but it was a ridiculous amount of money that I have to pay. And I have to pay it that same day. If not, I have to go to prison for 43 days. Yes. So I'm in shock because this is the first I'm hearing about this. And where am I getting that kind of money at that point in time? And then also they realized because I gave them my Ausweis to prove that I am the owner of the ATM card. They realized my Ausweis is ending on that day. So they said, you better pay that money today because if your Ausweis is abgelaufen, then you have another problem. So I'm thinking, this is kidnap. I've literally been kidnapped because I'm in a situation where I can't get out and they need money from me. I do not know. This is kidnap. This is it's a really bad situation. So I'm thinking, what do I do? Remember, there is four people standing in front of me. So I cannot stand up. I can't do anything. So I go into panic. I literally have a nervous breakdown right there and then. Because I don't know. I left Joachimsthal, where I was living in Joachimsthal. I left Joachimsthal, people knowing that I'm coming to Eberswalde to renew my Ausweis. And then I don't show up for 43 days. I cannot imagine what the news will be. They will be searching for me in the forest or something. Maybe I died or I don't know. Because there's no communication what has happened. So it was a really, really bad situation, but thankfully I was able to make calls and come up with the money and I paid it. And that's the only way they let me go out of that police station.
Bitte helft mir, ich habe drei Kinder, ich möchte nicht unter der Duldung leben, ich möchte nicht, dass irgendwas Schlechtes passiert.
Yes, there is enough possibilities to get help, but what I have come to realize of the 4 years I've been living here and 3 years that I've been an activist for refugee people is that there is so much more efforts in making sure the information does not get to the civil society and just the community living around the refugees. There's almost like a wall between the refugees and the people who they're living around. So it looks to me like there's more effort to stop help coming to the refugees than the actual help coming to the refugees. So there's all these offices and they say they are helping the refugees, but if you look deeply into it, it's actually not helping. There is an integration office that is part of the Stadt Eberswalde. They're essentially there to help refugees integrate into German society and into the job market and to learn the language and to get Wohnungs and things like that. But they don't do it. It just does not happen. And usually they'll say, oh yeah, we help, but for only those who have a status. What happens to those who have Duldungs? What happens to those who have Duldung light?
Also zum Beispiel Corona, das finde ich nochmal so ein gutes Beispiel. Corona war ja für alle schlimm und blöd und ist es auch immer noch, aber für ganz viele Leute, die wir beraten, die haben halt in der Zeit, konnten die keinen Deutschkurs machen, keine Arbeit finden, weil ganz viele eben in der Gastronomie oder im Hotels oder so arbeiten. Und dann ist irgendwie nach anderthalb Jahren wird gefragt, ja, wie sind denn die Integrationsnachweise? Ach, nicht da. Und das hat dann wiederum so viele Folgen für die aufenthaltsrechtliche Perspektive. Und dann wird aber nicht gesagt, ja, ging ja nicht wegen Corona, sondern das ist dann so Pech gehabt. Ja. Und auch da ist es dann so, es ist für alle schlimm, aber für Geflüchtete ist es dann eben doppelt schlimm.
Also ich kenne jetzt eher, habe ich ja ein bisschen Eindrücke jetzt so eben von dem von den Leitenden, also dem Leiter und dem leitenden Sachbearbeiter von der Ausländerbehörde. Und denen nehme ich sehr ab, dass sie nicht, also die sind nicht rechts oder die sind nicht absichtlich rassistisch oder sowas. Aber aus meiner Sicht da eben ein bisschen sozusagen blind dafür vielleicht, für diese strukturellen Rassismus-Themen. Aber die also sind vertreten das und ich glaube auch, dass sie davon, dass sie das auch selber so glauben, dass sie eben das Recht durchsetzen und dass sie sich an alle Weisungen halten und das so, also das eben wie so technisch betrachten oder so. Und da denke ich ja, zum Abbau von Rassismus müssten wir halt anfangen, viel mehr auf die Menschen zu gucken und nicht die so sozusagen so als Akten und Paragraphen und so zu betrachten. Aber das ist eben nicht, wie so ein Ordnungsamt funktioniert, ja. Also die, genau. Das ist, die betrachten es eben als was, also was Technisches und Gesetze sind dann eben wichtiger als Menschen.
Ich glaube, was strukturellen Rassismus ausmacht, ist auch diese Trennung, das gesagt wird. Es gibt das Ausländerrecht, es gibt die besondere Unterbringung für Asylsuchende oder Geflüchtete. Es gibt Gesetze, die es nur gibt für bestimmte Menschen, zum Beispiel sowas wie Residenzpflicht oder so. Das ist ja alles schon Teil von strukturellem Rassismus. Es gibt ja ganz viele Straftaten, die nur Menschen mit, also nicht deutsche Menschen sozusagen begehen können. Andere, also weiße Deutsche können diese ganzen Straftaten ja überhaupt nicht begehen. Das ist ja schon rassistisch.
Also sowas wie das mit dem Fahren ohne Ticket, während ich in der Bahn üblicherweise, weil ich in höflichem, korrektem Deutsch und noch meine Bahncard zeige, noch einen Fahrschein verkauft bekomme, obwohl ich eigentlich einen hätte am Automaten kriegen müssen, kenne ich es eben von vielen, die nicht gut Deutsch können, wie unfreundlich die behandelt werden, wie sie gleich 60 Euro bezahlen müssen, wie vielleicht sogar gleich die Polizei gerufen wird, obwohl die Hürden, sich vorher einen Fahrschein selbst, also die Hürden, sich einen Fahrschein zu kaufen, wenn du Analphabet bist oder das eben nicht gut verstehst, sind einfach wirklich groß. Also und da, ja. Also das ist jetzt ja nicht das Thema mit Ausländerbehörde, aber da hängen dann sozusagen diese verschiedenen Rassismusbereiche eben auch miteinander zusammen. Und wenn du dann einmal eine Verurteilung, gar im schlechten Fall eben auch nicht nur erhöhtes Beförderungsentgelt, sondern auch eine Strafverurteilung hast, dann kann das eben später auch heißen, bestimmte Bleiberechtsoptionen helfen, also treffen auf dich nicht mehr zu.
Integration. All starts with integration. I think the integration office should be focused on, hey, here comes a group, a special group of manpower, because most refugees are young people. That means they can learn. They have time to learn and build themselves and get into the job market and take up all these positions. But still, you'll find them sweeping streets. You find them washing plates in restaurants. You know? As long as things are the way they are, I don't know why the integration office exists. I really do not know.
Ich wünsche mir, dass meine Kinder sich hier weiterbilden, sie studieren und hier glücklich werden, sich ein Leben aufbauen können und dass wir hier nette Leute kennenlernen, dass wir hier Freundschaften schließen, ein gutes Leben führen. Ich hoffe, wir werden hier in Deutschland glücklich werden.
All the stuff that happens on the ground is not from the ground. It comes from up, going downwards. It's how the Ausländerbehörde treats Ausländers. It's how the integration office treats Ausländers. It's how the Heimleitungs in the Heims treat. Then that comes the treatment of the bus drivers and the Verkäufers in the shops and the attendants in the supermarkets. It comes from up there, the authorities. So if the authorities can change it, which is systemic, change the school systems to accommodate refugees. The Ausländerbehörde has no representation of any Ausländer. Everybody's German in there. There's Ausländers who've come here and they're so well integrated, they can work. They have the capacity to work in the Ausländerbehörde in Verwaltung. There's zero representation. You don't see refugees in jobs that have to do with human contact on a daily basis. I have not seen a refugee sitting in a kasse in a supermarket. I have not seen it. I've not seen a refugee driving a bus. Not, maybe in Berlin, but in Brandenburg, no, I've not seen it. I've not seen an Auslander, I mean, a refugee who's a teacher in Kitas or even in, I haven't seen. A police officer that's a former refugee, I have not seen it. Or a refugee working in a bank. If there is no representation in all these places, then how can you change the system? Because it will always be us against them. You have to join those two. Then there is no us against them.
Als erstes vielleicht eigentlich die Isolation durchbrechen. Leute kennenlernen, im Heim vorbeigehen, offen sein, sozusagen. So dieses, also einfach Kontakte sind so viel wert. Und das kann dann auch konkrete Hilfestellung sein, mit zu irgendwelchen Ämtern begleiten oder sowas. Aber auch schon Kontakt ist total viel wert. Und das ist eher, finde ich, ein bisschen erschreckend, wie viele Menschen auch hier leben und noch nie zum Beispiel bei einer deutschen Person zu Hause waren oder sowas. Weil das teilweise doch so getrennte Lebenswelten sind. Und da glaube ich ja, dass da auch so ein Stück Rassismus dahinter steckt oder sowas, warum dann auch eben so Mitschülerinnen oder so das eben beschreiben, dass da, als wenn da so eine irgendwo manchmal so eine gläsernen Schranken wären oder sowas, ja.
Ja, ich berate ja auch viele Frauen, auch viele alleinerziehende Mütter. Und da denke ich mir so oft, ach, die bräuchten so eine Patin oder einen Paten, die bräuchten irgendwie so eine deutsche Person, die ab und zu mal was erklärt oder mal so einen Tipp gibt oder mal irgendwie so ansprechbar ist. Das würde so vieles so erleichtern. Und das haben aber die allermeisten nicht. Die leben in den Heimen und kennen keine einzige deutsche Person. Also wir in der Beratungsstelle sind dann so die einzigen.
Und sie kennen die verschiedenen Mitarbeitenden von den verschiedenen Ämtern. Also das gibt auch hier die Bürgerstiftung Barnim-Uckermark mit der Freiwilligenagentur, die haben auf jeden Fall lange Zeit auch sowas vermittelt, genau so eine Patenschaften. Dann gibt es ja auch verschiedene Willkommensinitiativen, hier in Eberswalde heißt es Runder Tisch, so, die auch sozusagen so eine Kontakte vermitteln oder so eine Unterstützungssuche-Sachen vermitteln. Und dann kann man sich natürlich auch politisch engagieren. Also jetzt im Barnim gibt es ja gerade geplant immer jeden Monat, immer am ersten Dienstag im Monat, ihr wart auch schon da, eine Kundgebung vor der Ausländerbehörde von Barnim für alle. Es gibt auch das Bürgerinnenasyl Barnim, was gegen Abschiebung Unterstützung leistet und wo auch Mitmachende gesucht werden. Naja, und eben da, wo Rassismus auftritt, wo Rassismus auffällt, eingreifen, was sagen, den Mund aufmachen, überlegen, was man tun kann, wenn man rassistische Vorfälle mitbekommt. Also irgendwie auch Kontakt zu den Betroffenen aufnehmen und gucken, was gemeinsam gucken, was können wir da machen.
I think it would be a good thing if we can recognize that our differences is what makes us unique. Now, the refugees who are here come from a different environment, different culture, different tradition, different understanding and perspective of life. I think it's an added value, or it's a good addition to what is already existing here, if it is taken into account. For example, if you, let's say, learn something like woodwork, I'm very sure how Germans do certain things in woodwork is not how maybe people from Israel or Afghanistan or do it. If you could take into consideration how they do it and see and compare it to how it's done here, something good can come out of there, not just because the how it is as it is right now, how it is it's almost like you're told, forget what you learned or what you are from where you came from. From this point on, you must do it the German way. Literally, this is what they say at the Ausländerbehörde when you go in, aber du bist in Deutschland. These words have damaged a lot of people. What happened to integrating? I think integrating means take what was and join it together with what is. So recognize that people come here with a difference. And that difference is not a bad thing. It's not necessarily a bad thing. If you take it into consideration, it can actually produce a really good sort of like seamless way forward and create a new culture also. As much as it's just not about language, I mean, to learn German is just a part of it. But this, all these other parts of life that are different, like it's some sort of like a culture shock for the people who come to Germany. Then absorb the shock. Don't shock them even more, because that's what the system is. It shocks the people even more, and then not allow them to keep being who they are. It's almost like build a completely new understanding of the environment and everything. So the first thing I think is to just accept people as they are. Just simply accept them. Then work on what's missing, what's already there, improve it, or maybe just tweak it a little bit and change it. I don't know. That acceptance is what stops everything. There's no acceptance. So the first thing to do is accept people as they are. This would be my only wish. This would be my only wish for the refugees and the society here.